Decode the Bus.
Neben Tisch im Restaurant. Dort mal zuzuhören, das sind genau die menschlichen Geschichten, die erzählt werden. Fake it till you make it. Ich muss etwas von mir, irgendetwas darstellen. Mit Filter, mit allem drum und dran, damit ich selber eigentlich nicht gerecht werden kann. Es hat etwas Voyeuristisches, gell? Genau. Man kann ein bisschen zuhören. Das ist ja das, was beim Trash-TV früher funktioniert hat.
Decode the Bus.
Podcast ist das Format der Stunde. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit einigen Jahren. Donald Trump geht zum Joe Rogan, der Zelensky und Elon Musk sind beim Lex Friedman. Zudem gibt es mittlerweile unzählige Brand-Podcasts, die ihre Botschaften verbreiten, auch in der Schweiz. Wer heutzutage das Publikum digital will erreichen, aber nicht einfach 5 Sekunden auf einem TikTok, greift auf das trendige Audioformat zu. Wieso sind Podcasts so erfolgreich beim Zielpublikum und beliebt als Plattform? Ein Mann, der uns zu dem Thema Auskunft geben kann, ist der Stefan Lendi, Kommunikationsspezialist, Moderator und strategischer Mitarbeiter bei der Audiokanzlei, der führenden Podcast-Agentur der Schweiz. Es freut mich, dass er heute als Podcast-Profi hier mit mir ansitzt und zu diesen Themen diskutiert. Stefan, schön bist du da, quasi in deiner eigenen Stube.
Ciao Fabio, es ist wirklich tatsächlich wie eine Stube mittlerweile. So viele Gespräche, die da stattfinden, unter anderem Swiss Podcast Magazin, mit dem wir unterwegs sind, wo man doch einfach Geschichten hinter Podcasts, Menschen hinter Podcasts kennenlernen können und eben genau das Podcast-Universum besser verstehen können.
Gut, jetzt hast du gerade über Swiss Podcast Magazin geredet. Was ist das überhaupt?
Swiss Podcast Magazin ist das Audiomagazin, natürlich im Podcast-Format, wo eben genau wissen will, was sind Podcasts, wie funktionieren Podcasts und wo der Macherinnen und Macher hinter einem Podcast eine Plattform geben möchte. Wer sind die Menschen? Warum startet es die Podcasts? Was erreichen sie damit? Was löst es damit aus? Aber auch, wie entwickeln sich technische Themen, beispielsweise die Werbung in Podcasts? Wie geht es da weiter? Was heissen Podcasts für grosse Verlagshäuser? Ist das ein Konkurrenzmedium, ein komplementäres Medium? Das sind alles Fragen, die wir stellen in dem Swiss Podcast Magazin.
Diese Fragen und noch ganz viele andere gehen wir jetzt nach. Und die erste Frage ist, warum ist der Podcast ein Erfolgsformat?
Warum sind Podcasts ein Erfolgsformat? Ich glaube, warum machen die Hörerinnen und Hörer Podcasts zu einem Erfolgsformat? Wir haben uns, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe irgendwann angefangen mit Netflixen und durch das schaue ich weniger Fernsehen. Ich habe angefangen, Podcasts zu hören, höre durch das weniger Radio. Und den Content, den ich trotzdem noch möchte konsumieren, den konsumiere ich on demand. Also ich entscheide, wenn ich was, wie tief höre. Und Podcasts spielt mir da natürlich extrem zu. Ich habe Content, der gemacht wird, eben nicht als Hintergrundberieselung, sondern Content, der gemacht wird, um bewusst gelost zu werden. Dann, wenn es mir passt, mit ihrer Regelmäßigkeit, mit ihrer Kontinuität und mit ihrer Qualität, die mir entspricht. Und das ist etwas anderes, was es so in dem Mass auf diese Art noch nicht gegeben hat. Mhm. Und das ist eben dann nicht das Gleiche, wie wenn Medienkonzerne sagen, wir tun jetzt unsere Inhalte rezyklieren und bringen die noch als Podcast raus.
Also eigentlich kann man sagen, das Bedürfnis nach dieser zielgerichteten Kommunikation oder nach dieser bedürfnisorientierten Kommunikation war schon immer rum gewesen, aber irgendwann sind einfach die technischen Möglichkeiten da gewesen, um das den Menschen zugänglich zu machen.
Und vielleicht auch wieder der Wunsch nach einer Nahbarkeit, nach einer Authentizität, um das philosophisch anzuschauen. Ja. Dort, wo alles immer schneller geworden ist und kürzer geworden ist, aber durch das auch weniger Vertrauen, weniger Tiefgang, weniger Glaubwürdigkeit gehabt hat, ist Podcast ein Format, wo man dann doch auch muss vertrauen, wieder darf vertrauen in die Hosts, in die Macherinnen, in die Macher und sich auch wieder Zeit nimmt. Mhm. Und das ist auch wieder für mich ein spannendes Phänomen, nachdem alles schneller und kurzlebiger geworden ist, dass man sich jetzt doch wieder Zeit nimmt, um die 30 Minuten, oder genau jetzt sind es bei 33 oder 34 Minuten, aber gut eine halbe Stunde Zeit nimmt, wöchentlich Zeit nimmt oder alle zwei Wochen Zeit nimmt, sondern mit einem Thema, mit Hosts, mit Menschen, wo man auch gewisse Nähe entwickelt, sich auseinandersetzen.
Jetzt, Podcast ist zwar ein Begriff, aber es gibt ja unzählige Arten von Podcasts und verschiedene Formate von Podcasts.
Das ist ja genau die Idee davon. Es ist Audio-Content, es ist On-Demand-Content, es ist nicht einmaliger Content, sondern regelmäßiger Content, der rauskommt. Idealerweise immer öppe nach der gleichen Struktur, immer öppe mit den gleichen Menschen, also die Kontinuität, die da ist, das ist sicher da. Aber es gibt unglaubliche, momentan die Real-Talk-Podcasts.
Ja, Labercasts, oder?
Labercasts oder Real-Talk-Podcasts, genau. Man redet Klartext. Man redet so, wie man unter Kollegen redet, wenn wir miteinander ein Bier gehen und trinken. Genau so ist man mit dem Laber-Podcast unterwegs. Mhm. Und das ist etwas, wo extrem zieht. Ich habe mit den beiden Ladies von der Thron-Sitzung oder Thron-Folge, ursprünglich von Ringe Energy, jetzt selbstständig mit der Thron-Folge, geredet gehabt. Und das Phänomen, wo sie beide beschreiben, ist, wir reden miteinander, wir labern, aber wir treffen mit dem irgendwo den Nerv der Zeit, weil Frauen und Männer, bei ihnen sind es Frauen als Zielgruppe, einfach erwähnt, dass man über alle Themen vom Leben redet und Klartext redet, nicht gar tabuisieren und nicht gar, oh, jetzt sind wir da aber in den Medien, jetzt sind wir da beim SRF und jetzt müssen wir uns da irgendwie gehen und tun und machen, sondern dass man so ist, wie man ist. Und durch das den Nerv der Zeit trifft. Also, das ist sicher etwas, was spannend ist, die Labber-Podcasts, Real Talks. Auch wenn man vielleicht nicht Ziel, wenn du und ich vielleicht nicht Zielgruppe sind, es ist ein Phänomen, spannend ist, warum funktioniert es. Wichtig ist, dass es funktioniert bei einer bestimmten Zielgruppe. Was löst es dort aus, dass man das genau versteht? Das ist das Spannende an so einem Phänomen.
Genau.
Und nicht urteilen und sagen, ich selber höre es nicht.
Ja.
Dahinter, bei diesen Laber-Podcasts, die funktionieren, und das ist die Überraschung für uns als Marketing-Kommunikation, ist oft eine sehr klare Struktur. Ist eine klare Zielsetzung. Sind Beispiele, die fassbar sind, die nahbar sind, die so auf den Punkt gebracht werden, dass sie eben auch akustisch funktionieren.
Ja.
Also, wir haben eben nicht nur die wissenschaftlichen Podcasts, die die Strukturelemente haben, die Storytelling-Elemente haben, sondern auch der Laber-Podcast, der Real Talk, dass er wirklich funktioniert.
Ja. Eben, beim Laber-Podcast kommt es mir manchmal auch so ein bisschen vor, wie wenn du in einem Restaurant würdest sitzen und du sitzt neben einem anderen Tisch und zwei reden miteinander und du kommst so auf einem Ohr, kommst du mit über, was die gerade miteinander reden. Das ist ja so ein bisschen der Effekt, oder?
Es hat etwas Voyeuristisches, gell? Genau. Man kann ein bisschen zuhören. Das ist ja das, was beim Trash-TV früher funktioniert hat, die klassischen RTL2-Sendungen und Formate, wo heute durchgescriptet sind, dass noch skandalöser sind und. Beim Laber-Podcast ist es wieder ehrlicher und authentischer.
Was gibt es denn sonst noch für Podcast-Formate?
Es gibt wunderschöne, normale Talk-Podcasts. Das ist das also beim Fernsehen, der Roger Schawinski mit dem Tag täglich auf Tele Zürich. Die billigste Art, Fernsehen zu produzieren und gleichzeitig, also billig im Sinne von kostengünstig, gleichzeitig ist es authentisch, ehrlich, hat Wertigkeit und. Also Talk-Podcasts, so wie wir es jetzt auch machen, da ist eine Vorbereitung dahinter, aber kein Skript, Wort für Wort. Das ist ein Gespräch. Also nicht ein reines Interview, sondern wir schwätzen miteinander, du darfst dich selber auch mit einbringen. Das sind die Gesprächspodcasts, Talk-Podcasts, die sehr gut funktionieren. Es gibt aber auch wunderbar recherchierte, dokumentarische Podcasts mit wunderbarem Storytelling, wo Geschichten lang erzählt werden, wo Originaltöne eingebettet werden, wo ganze Autorenteams dahinter sind, wo schon fast Hörspielcharakter haben und auf literarischem Niveau produziert werden. Also es gibt verschiedene Komplexitätsstufen in dieser Podcast-Welt, wo eben vom Laber-Podcast bis hin zum dokumentarischen Hörspiel intellektuell anmutend, wohlformuliert und so weiter. Also das Spektrum ist gigantisch. Wir haben im Endeffekt, und das ist, eben, jetzt haben wir es ja erklärt, oder iPod trifft Broadcast, das ist der Podcast-Begriff. Das Spektrum ist so breit wie die Vielfalt von uns Menschen, von den Hörerinnen und Hörern.
Hast du gerade ein Beispiel von so einem Podcast, wo so ein dokumentarischen Storytelling-Charakter hat, wo eben die schönen Einspieler etc. drin sind, so wie du es jetzt vorher erklärt hast?
Einer, den ich wunderbar schön produziert finde, ist von der Janine Bohrer. Sie war im Swiss Podcast Magazin. Ohnmacht oder ohne Macht heisst er. Und da erzählt Janine subjektiv, also in der Ich-Form, erzählt sie, wie sie in ein Tenniscamp gefahren ist. Und weil sie nicht allein hat, will er dort herfahren und selber nicht Auto gefahren ist, hat sie eine Mitfahrgelegenheit gesucht. Und der Herr, bei dem sie ins Auto gestiegen ist, hat ihr erzählt, dass er doch eine gröbere Geschichte selber erlebt hat, wo sie hat hinterfragen musste, ob ich bei dem Mann wirklich im Auto sitzen? Mit dem, was man ihm da alles vorgeworfen hat, bin ich da sicher, wie geht es mir da dabei? Und hat dann angefangen, die Geschichte zu recherchieren. Wer ist der Mann? Hat die Geschichte angefangen aufarbeiten? Was er da alles mitgemacht hat? Hat seine Familie verloren? Die Familie hat den Kontakt abgebrochen. Die Töchter haben den Kontakt abgebrochen zu ihm. Und Janine hat gesagt, ich möchte gerne herausfinden, was da passiert ist. Und sie erzählt die Geschichte rückblickend, basierend auf dieser Fahrt, wo sie neben dem Mann im Auto sitzt. Und es ist wunderschön aufgearbeitet, ist eine grosse Komplexität dahinter, eine riesige Recherche dahinter. Das ist einer der Podcasts, den ich finde, macht das auf eine brillante Art und Weise hier in der Schweiz.
Mhm. Was macht denn ein erfolgreicher Podcast aus?
Ein erfolgreicher Podcast muss meiner Meinung nach den Nerv treffen von der Bevölkerung, den Puls von der Zeit treffen. Zivadili Ring, ein wunderbares Beispiel, wo die Ladies ein Hallenstadion füllen, weil ganz viele Frauen, ich bin gestern Abend mit einer im Flugzeug gesessen, wo mir gesagt hat, hey, Podcast Zivadili Ring, das ist einfach mein Podcast. Und ich habe nachgefragt, warum ist das dein Podcast? Ist es Yvonne Eisenring? Ist es Maya? Wer ist es von denen? Sie sagt, nein, es spricht mir aus dem Herzen und immer dann, wenn ich den Haushalt am Machen bin, dann höre ich Zivadili Ring. Und ich fühle mich wohl, es fällt mir nicht schwer, es ist irgendwo leichte Kost und gleich nehme ich immer etwas mit für mich, für mein Leben, für meinen Alltag. Ich kann einmal herzhaft lachen, es ist einmal provokativ, es tut mir einfach wahnsinnig gut. Es ist wie dich mit der besten Freundin auseinandersetzt. Und das ist das, was mich beeindruckt eben auch. Villa Margherita beispielsweise, auch ein Podcast, wo zwei Apothekerinnen und eine Gynäkologin, wo auch die drei sagen, Stefan, weißt, ich stehe in der Apotheke und da kommen Frauen in die Apotheke rein, die unbedingt zu mir wollen. Und sagen, nur mir können sie erzählen, was sie wie für ein Problem haben und was sie brauchen. Und die schauen mich an und sagen, wir kennen uns. Und über das Podcast, da bestimmt irgendwo doch auch eine Beziehung auf zu den Menschen, die einen Podcast machen. Und das sind alles Elemente, alles Faktoren, die sicher beitragen, die Identifikation mit den Menschen, die da sind, die Inhalte, die Kontinuität, aber mittlerweile auch die Qualität.
Das, was du gerade erklärt hast, Zivadili Ring, ist wirklich etwas, wo man hört. Man kann es eigentlich in diversen Lebenssituationen hören, also zum Beispiel beim Kochen, beim Putzen, im Fitness, wo auch immer. Und man nimmt etwas mit, man fühlt sich sehr nahe zu diesen Personen, sehr verständlich, dass das gut funktioniert irgendwo durch. Das haben wir vorher schon gehört, eben weil es etwas Voyeuristisches auch hat. Man kommt Sachen mit, die man sonst nicht mitbekommen würde. Jetzt gibt es aber noch ganz eine andere Ebene oder einen Aspekt von Podcasts, wo man momentan sieht. Ein Phänomen, das komplett neu ist. Und zwar vor allem auch im Ausland. Ein Donald Trump geht zu einem Joe Rogan und redet in einem langen Gespräch ich sage jetzt mal, verhältnismäßig tief über Themen. Natürlich, es ist immer noch politisch und...
Du sagst verhältnismäßig tief, gut, das ja. So schlagen. Das ist gut, ja.
Es ist nicht eine klassische Wahlkampfshow, sondern es ist ein bisschen tiefer, sagen wir es so.
Nicht gleich propagandistisch.
Genau, es ist nicht gleich propagandistisch. Und wieso macht das ein Trump? Wieso geht ein Zelensky zu einem Lex Friedman etc.? Was ist es, was so spannend ist?
Es ist die Reichweite, es ist Glaubwürdigkeit, es ist die Sendezeit, es ist das On-Demand, das da ist. Oder wenn jetzt bei NBC oder MSNBC oder wo auch immer in diesem Format, da hast du Moderatoren, die sich selber sehr stark positionieren wollen. Du hast Content, du hast Werbeunterbrechungen. Dass man sich wirklich Zeit nimmt, um können sagen, was man sagen will, um die wirklich zuzuhören, um wirklich verstehen, was Sache ist, das in Podcasts doch wunderbar.
Mhm.
Wir können miteinander 30, 40, 50 Minuten schwätzen und die Welt ist in Ordnung. Wer will zuhören, hört zu. Wer nicht will zuhören, hört nicht zu. Oder spult dich in Fürschi oder Hinderschi, hört sich eine Folge zwei oder drei Mal an. Und das würdest du sonst, wenn der Content auf einem anderen Kanal unterwegs wäre, würdest du es nicht machen. Und gleichzeitig, das ist die Tiefe beschrieben, wenn du sagst, verhältnismäßig tief,
ja.
Das Podcast-Produkt, das bleibt erhalten.
Mhm.
Und entsprechend bist du auch mit einer anderen Sorgfalt unterwegs und das Produkt, jetzt auch aus Sicht von Donald Trump, das Podcast-Produkt, das muss heute verheben, aber auch noch in 1, 2, 3, 4 Wochen. Und gewisse Inhalte daraus, die werden vielleicht auch wieder führen genommen werden. Also wir sind nicht, wir sind zeitloser unterwegs wie im Tagesjournalismus.
Ja. Es hat einen Archivcharakter.
Ein Archivcharakter und vielleicht auch, es muss eine gewisse Haltbarkeit.
Ja.
Muss es und darf es auch haben. Ich rede das eher über Sachen, die mittel- und langfristig relevant sind. Das sind andere Themen, wie das, was mich jetzt gerade heute in diesem Moment beschäftigt.
Also kann man vielleicht fast schon sagen, dass der Podcast uns Menschen zugänglicher gemacht hat, als das jeder Fall war vorher. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich lerne Menschen durch Podcasts viel tiefer kennen, als ich sie jeher auf irgendeinem Medium kennengelernt hätte.
Ich finde es einen sehr schönen Gedanken, den du hast, weil ich nehme mir natürlich auch mehr Zeit. Ich hole mir jemanden auf die Ohren und gebe dieser Person doch mehrmals pro Woche Raum in meinem Leben, in meinem Alltag. Und das schafft, ist ein anderes Vertrauensverhältnis, das da ist. Du baust eine Beziehung auf. Also darum hat die Identifikation, dass Leute sagen, ich renne ins Hallenstadion, sie will die Ringo hören. Das ist genau, eben auch irgendwo das Phänomen, das spannend ist, dass man sagt, ich habe eine persönliche Identifikation. Ich gehe in ein Hallenstadion, kaufe ein Billett, zum Menschen zuhören, weil mir die Menschen ans Herz gewachsen sind. Mhm. Und das, genau. das ist, glaube ich, schon das. Ich finde das schön, wie du das beschrieben hast.
Wir haben sehr viel über Menschen jetzt schon geredet, gerade von Anfang an. Man sieht auch, Podcasts leben von Menschen. Es ist ein Teil vom Erfolgsfaktor von einem guten Podcast. Der Mensch dahinter. Wie sieht das für Brands aus? Kann man gute Brand-Podcasts machen? Und wenn ja, ist es auch ein Marketinginstrument?
Absolut. Also man kann wunderbare Brand-Podcasts machen. Wir sehen das oft, wenn wir seitens Audiokanzlei, wenn wir Workshops haben mit Firmen, mit Agenturen, mit Kreativteams. Wenn ich natürlich herstehe und sage, ich möchte gerne meine normale Werbebotschaft jetzt einfach 40, 45 Minuten breitschlagen. Das, was in einem 30-sekündigen Werbespot oder in einem 5-sekündigen Störer irgendwo auf YouTube funktioniert. Ich kann nicht mit dem gleichen Narrativ rausgehen und sagen, jetzt mache ich 50 Minuten Werbung und die Leute hören mir 50 Minuten lang zu. Das macht nicht Sinn. Wenn es aber darum geht, dass man gewisse Themen, die Themen, die Gesellschaft bewegt, die Menschheit bewegt, kurz- und mittelfristig, möchte diese Themen genauer aufnehmen. Also eine Bank hat nicht nur das Interesse daran zu sagen, wir haben die lässigsten Produkte, bitte kauf jetzt das Produkt. Die haben das Interesse daran, der sogenannte Financial Literacy, dass Bürgerinnen und Bürger verstehen, um was geht's denn, wenn man Geld hat, wenn man Geld verdient, wenn man Geld muss anlegen, wenn man muss vorsorgen für die Zukunft. Es geht darum, dass man versteht, was für einen Kapitalbedarf habe ich, wie ändert sich der, wenn ich Kind habe, wenn ich eine Beziehung habe, wenn ich ein Haus kaufe und eine Hypothek habe. Also das sind solche die übergeordneten Themen, also die Themen, die losgelöst sind vom Verkauf von einem bestimmten Produkt oder von einer bestimmten Dienstleistung, wo einem aber in dieser Themenwelt irgendwo weiterbringt oder einer Brand näher bringt.
Also eigentlich Content Marketing.
Eigentlich ist es eine Form von Content-Marketing, wo genau, aber es ist ein Teil vom Marketing-Mix. Und das ist das, was mir wichtig ist. Das ist nicht, du kannst nicht eine Brand ergänzen und sagen, jetzt machen wir einen Podcast und das Podcast-Team dort, sondern was sind deine Themen als Firma, was sind Themen, die ihr auf allen Kanälen aufnehmt und fragt dann, wie nehmt ihr die Themen auf dem Podcast-Kanal mit auf? Und wie könnt ihr den Podcast-Content wieder nutzen, wieder komplementieren mit entsprechenden Blogposts, mit Online-Content und. Ich glaube, es muss ein 360-Grad-Mix sein, in den Podcasts hineingehören, aber es soll nicht eine Abtrennung oder eine Loslösung sein. Es ist ja wie bei Social Media, wo gewisse Firmen früher gesagt haben, ah, dann soll die Praktikantin noch in Instagram und LinkedIn machen. Das machst du heute nicht mehr. Und genauso zum Sagen, dann soll noch irgendjemand aus dem Comms-Team sich um den Podcast kümmern. Es muss Teil sein für die Gesamtkommunikation, für die Gesamtstrategie. Plus es muss natürlich direkt einen Mehrwert bringen.
Mhm. Ja, und sind wir ehrlich, wenn du es schaffst als Bank, dass dir die Menschen zuhören, bei den Themen, die du jetzt gerade aufgeführt hast, ja, dann hast du es geschafft. Ich meine, dann bindest du die Menschen so stark an dich, dann wirst du wirklich relevant, oder?
Ich meine, das mag Bank sein, das mag...
Also als Beispiel,
ja. Ja, was mag eine Krankenkasse? Hat das Interesse daran, dass du gesund bist?
Mhm.
Du hast das Interesse daran, dass du gesund bist. Das ist die Zielharmonie. Die Krankenkasse hat das Interesse daran, auch, dass du gesund bist. Entsprechend kostest du Krankenkasse weniger. Also, ja, Mehrwert für alle Seiten.
Darum gibt es auch einen Sanitas-Podcast.
Beispielsweise, oder? Wo man sagt, wir möchten, was möchte Sanitas, dass die Kunden gesund sind?
Ja.
Wie kann Sanitas einen Beitrag dazu leisten, das?
Ja.
Das sind genau die Fragen.
Mhm. Jetzt, wie würdest du jemandem erklären, ich sage jetzt einmal einem Marketingleiter oder Marketingleiterin, da kommen so Sätze wie, ja, weißt du, es ist einfach zu wenig Reichweite rum mit so einem Podcast. Wir müssen mindestens 500'000 Leute erreichen. Wir müssen die Reichweite, die KPIs erreichen und so weiter.
Mhm.
Was sagst du?
Ich habe ein Beispiel und ich habe eine Story. Ein Pharmakonzern hat müssen bestimmte Spezialisten erreichen.
Mhm.
Müssen sensibilisieren für ein sehr kompliziertes Thema. Und man hat sich entschieden, man macht das auf dem Audiokanal, weil man so die Spezialisten kann erreichen. Man hat müssen erreichen, also man hat erreicht am Schluss von der Zahl her 208 Leute.
Okay.
Hat mehrere Podcast-Folgen produziert, wovon dann 208 Leute im Durchschnitt auch gehört worden sind. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Was meinst
du? Also wenn die 208 Leute genau die richtigen sind und nachher converted, wie man so schön sagt, dann kann es sich durchaus lohnen, ja.
Es gibt um die 220 Spezialisten in der schweizerischen Medizin zu genau dem Thema. Wir haben 208 von denen haben wir erreicht.
Ja.
Also die Frage ist im Endeffekt, wenn wir die 208 Spezialisten erreichen, können Schulen, dass die sich mit dem Fachthema auseinandersetzen, dann ist das Ziel erreicht.
Mhm.
Was darf so ein Podcast kosten? Dann ist die Frage, was wären denn andere konventionelle Wege, um die Leute zu erreichen, die gleichen Leute mit der gleichen Botschaft zu erreichen? Also Podcasts dürfen absolut nischiger sein.
Mhm.
Und für den Pharmakonzern hat genau das müssen gemacht werden. Und die 208 Leute, die Folgen hören, ist die Welt absolut in Ordnung. Und das ist, glaube ich, die Perspektive, die wir haben müssen. Ich habe ein fokussiertes Publikum, das sich länger mit mir auseinandersetzt. Und ich kann das natürlich nicht vergleichen und sagen, jetzt haben wir, was weiß ich, ein Reach bei einer Fernsehwerbung, die vor der Tagesschau läuft, versus jetzt der Podcast mit 208 Leuten.
Ja.
Wenn ich die gleichen 208 Viewer will erreichen mit Werbung vor der Tagesschau,
das wäre nicht einfach.
Das gibt einen teuren Spass.
Genau. Jetzt kann man Podcasts theoretisch selber produzieren. Es gibt aber auch Agenturen, die einen Podcast machen. Was ist der Vorteil, wenn man mit einer Agentur arbeitet?
Es ist grundsätzlich so, man muss sich überlegen, was möchten wir? Wer möchten wir erreichen? Das sind die klassischen konventionellen Marketingfragen, die dahinter sind, die strategischen Fragen. Was haben wir für ein Narrativ? Was brauchen wir? Wer müssen wir erreichen? Was haben wir für eine Kernbotschaft, die da ist? Gleichzeitig die Frage, was haben wir selber für Ressourcen? Haben wir die Expertise, die es braucht, in-house? Haben wir sie in allen Bereichen in-house? Das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Und das Resultat ist nachher, dass man sagt, ja, wir wissen alles über das Thema Podcast, bis hin zu Distribution, bis hin zu Werbung, bis hin zu Storytelling, bis hin zu Scriptwriting. Haben wir alles? Oder man sagt, wir wären froh, wenn jemand vielleicht mal noch drüber schaut. Und da gibt es Agenturen, wo du natürlich kannst sagen, wir hätten gerne einmal einen Workshop, dass wir mit uns das mal erarbeitet. Weil, wenn man das selber erarbeitet, haben wir viel zu lang, ist es zu aufwendig, lassen wir uns das zusammen machen, dass wir schneller zum Ziel kommen und uns schneller eine Meinung bilden können. Produzieren wir selber, lassen wir es auch gerade über die Agentur produzieren. Was braucht es, welche Ressourcen haben wir? Und was macht in welchem Fall Sinn? Und natürlich auch die Frage, was rechnet sich wie?
Ja.
Und die Frage darf man sich stellen. was rechnet sich wie für uns. Und die Gesamtressourcen anschauen und durchzurechnen, erfahrungsgemäss ist so, dass für Firmen, die intern nicht immer die volle Expertise da ist, dass es sich lohnt, nicht einfach zu sagen, wir kaufen jetzt das ein, bitte produzieren einen Podcast für uns, sondern setzen euch mit uns zusammen, setzen euch mit uns auseinander, dass wir genauer verstehen, wer wir sind, wer wir erreichen wollen über das Medium und vor allem eben auch können schaffen, dass das, was da entsteht, das Audioprodukt, dass das perfekt in den Mix hineinpasst. Oder das muss aus einem Guss sein. Ob ich jetzt dein Kundenmagazin auftue oder den Podcast höre, das muss absolut aus einem Guss sein, dass das funktioniert. Mhm. Und so kommt dann am Schluss eben, kommt es raus, dass du für dich sagst, ich lerne produzieren oder ich mache gewisse Teile selber, gewisse Sachen erarbeitet man gemeinsam. Beispielsweise Themenfindung oder One-Pager machen oder eine Script-Ausarbeitung oder das Texte gibt man wieder raus. Und so gibt es für jede Firma den richtigen Mix und auf das kommt zum Schluss drauf an. Also ich will nicht sagen, immer alles mit Agenturen oder alles immer ohne Agenturen und selber machen, sondern machen eine Bestandesaufnahme. Wer sind wir? Was können wir? Was wissen wir? Wo brauchen wir Unterstützung? Und bei diesem Prozess über dazunehmen, der genau die Erfahrung hat. Das empfiehlt sich auf jeden Fall.
Ja, macht Sinn. Eben, du hast jetzt sehr viele Bereiche aufgezählt, wo man eigentlich braucht, wo man muss abklären, ob man das Inhouse hat. Ich würde behaupten, dass das die allerwenigsten Firmen haben. Alles, das ganze Spektrum. Also, wenn du es so anschauen würdest, macht es eigentlich fast immer Sinn, mit einer Agentur zu arbeiten. Mit einer Podcast-Agentur, die wirklich versteht, wie das Ganze funktioniert.
Absolut. Oder wenn man auch schon mal etwas gemacht hat. Es gibt ja Firmen, die machen dann Pilotversuche. Und dann hat es eine Firma gegeben in Holland, ein Kosmetikkonzern, die haben selber eine Idee gehabt, einen Podcast zu machen. Dann gemerkt gehabt, das ist recht lässig, das funktioniert irgendwie auch gut, aber sie haben die Ressourcen nicht und die Zeit ist nicht um. Das ist nicht ganz auf dem Niveau, wie ihre Produkte sind. Also der Podcast hat nicht die gleiche Wertigkeit gehabt, wie ihre Produkte, ihren Auftritt und haben. Also das Qualitätsmerkmal ist unglaublich wichtig. Und sie haben dann eine Podcast-Serie produzieren lassen, das ist um das Thema Schlaf gegangen. Also ein Kosmetikkonzern, also darum eben, was wir vorhin gesagt haben, teilweise musst du das Out-of-the-Box-Thinking. Ein Kosmetikkonzern sagt nicht, ich verkaufe dir irgendeine Creme oder ich verkaufe dir ein Bodyprodukt, sondern sagt, wie kann ich meine Kunden erreichen? Ganz viele Leute schlafen nicht gut, schlafen nicht gleich lang, würden gerne besser schlafen, entspannter schlafen. Jeder Mensch möchte irgendwo gesünder schlafen. Also machen wir etwas, wie kann man besser schlafen? Machen eine Podcast-Serie daraus. Haben Top-Experten eingeladen, international das Ganze konzipiert und gemerkt, das kostet unglaublich viel Geld. Dann hat er gesagt, dass sich's rechnet, müssten wir das in all unsere Märkte können entsprechend aufskalieren. Also machen wir das, was wir da jetzt produzieren, nicht als Einmalgeschichte in einer Sprache, sondern wir bringen das gleiche Podcast-Format bringen wir in 20 Sprachen raus. Und können so all die Märkte abdecken damit. Und dort haben sie einerseits eben gemerkt, die Agentur, die eine Agentur, die hilft uns, Qualität hineinzubringen. Und die hilft uns, die Qualität dort herzubringen, wo wir das Ganze sogar können skalieren in andere Märkte. Und dann haben sie mit Tonstudios in verschiedensten Ländern gearbeitet, mit Übersetzerinnen, Übersetzer. Und haben das Format zu einem sehr, sehr spannenden Marketing-Stunt international aufskaliert. Und so Geschichten sind natürlich spannend. Also wie kann ich, wenn eine Firma da in der Schweiz sagt, wir haben jetzt da den Podcast, kann ich das, was ich alles erarbeitet habe bei diesem Podcast, irgendwie auch in anderen Zielmärkten, die ich habe, nutzen in derselben Sprache? Mhm. Und das sind wieder Mechanismen, wo du Sachen musst kulturell übersetzen, musst adaptieren. Das machst du am besten zusammen mit der Firma, machst zusammen mit der Agentur, die beide Märkte kennt und wo genau dann eben die Audioprodukte kann erstellen, dass du das, was an initialem Aufwand da ist, entsprechend skalieren und dass sich das B natürlich auch rechnet.
Reden wir mal noch über das Thema Herausgeber von Podcasts. Jetzt haben wir eigentlich immer von Privatpersonen geredet oder jetzt auch Brands. Jetzt gibt es aber noch die ominösen Verlage, die ja auch noch in dem Spiel mitspielen. und eigentlich ja ein bisschen, ich sage es, prädestiniert werden, Podcasts zu veröffentlichen. Und dann habe ich mich im Vorfeld von dem Tag mit dem Florian Sonderegger, er ist Head of Commercial Content and Innovation bei CA Media, austauscht und habe ihn gefragt, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Ist das ein Thema, Podcasts? Und dann hat er mir die Antwort gegeben, ich lese es schnell vor. Die Relevanz von Podcasts für Verlage wird zunehmen, aber nicht linear. Podcasts sind kein Massenmedium, aber ein vertikal starkes. Sie binden loyale Zielgruppen, schaffen Tiefe und können Marken aufladen. Verlage, die das strategisch nutzen, werden profitieren. Wer sie nur als Nebenprodukt betrachtet, wird wenig Mehrwert sehen. Gerade im Schweizer Markt gibt es aber klare Herausforderungen. Das Nutzungsvolumen ist begrenzt, der Markt stark fragmentiert und erfolgreiche internationale Formate dominieren viele Nischen. Wer hier bestehen will, muss Podcast gezielt als Teil einer übergeordneten Strategie denken, nicht als isoliertes Produkt, sondern als Baustein eines grösseren zukünftigen Verlagsökosystems. Also eigentlich gerade ein bisschen ähnlich wie das, was du jetzt vorher gesagt hast. Es muss sich einbauen, einbinden ins Gesamtsystem. Was sagst du zu dieser Aussage, die er da sagt?
Ich finde es absolut richtig, wie der Florian das sagt. Oder? Er sagt, es ist eben der Mix, also 360-Grad-Strategie muss da sein. Podcast muss als Teil von dieser 360-Grad-Strategie gesehen werden. Podcast ist Content, den ich gleichzeitig auch nutzen kann auf Social Media, den ich auf LinkedIn nutzen kann mit der entsprechenden Wertigkeit. Und es braucht eine saubere Content-Strategie. Podcast muss Teil davon sein. Das Zweite, was er sagt, Podcast hat Tiefe bei bestimmten Zielgruppen, das ist das, was wir vorher gesagt haben, aber es geht nicht um eine Breite. Das, was ich dir mit den Ärzten erklärt habe, bei dem Pharma-Podcast, 208 Ärzte erreichen. Von 220 Spezialisten. Das ist good enough. Die 208 können binden, können sagen, wir behalten euch mit dabei. Wir schaffen eine Loyalität zu unserer Brand, also sprich zu dem Pharma-Konzern. Das ist unglaublich viel Geld wert. Und das ist, so kannst du dir das nicht auf dem Markt auskaufen. Das musst du leisten, das musst du liefern. Aber es ist genau das, was er sagt. Es ist nischig, es ist fokussiert. Und das ist die internationale Dominanz aus dem deutschsprachigen Raum, aus dem amerikanischen Raum. Da gibt's sehr viel hervorragenden Content, wo sehr vieles bereits abdeckt. Und es gleich nochmal zu machen, ist eigentlich schade. Also bei einem Podcast muss man sich auch fragen, wo ist der Edge? Wo ist Swissness? Wo haben wir einen anderen Mehrwert, als ein internationales Produkt bereits abdeckt? Das braucht es absolut. Das Alleinstellungsmerkmal, das dünkt mich zentral.
Wie hat sich denn die Podcast-Landschaft in der Schweiz in den letzten Jahren verändert?
Ich finde die Schweizer Podcast-Landschaft unglaublich spannend. Dort, wo absolute Zahlen, wir haben gesagt, bei 800 bis 900 Podcasts sind es um in der Schweiz. Gewisse verwässern dann wieder nach ein paar Folgen, gewisse neue kommen wieder dazu, andere mögen sich heben. Gewisse sind auch Teil von einem Zeitgeist, wo es mal ein Jahr, zwei braucht und dann verpuffen die Themen wieder, das darf sein. Ich erlebe die Schweizer Podcast-Szene als unglaublich divers, als sehr kreativ, ich erlebe sie als innovativ. Es sind Menschen da, die etwas bewegen wollen, Menschen, die anpacken wollen, die Verantwortung übernehmen, die sich nicht scheuen, einen Standpunkt zu beziehen, die eine Meinung haben, die zu dieser Meinung stehen, die Meinung kommunizieren, sich auch kritisieren lassen für die Meinung, die offen sind für einen Austausch. Und das ist schon etwas, was in den vergangenen Jahren mir in der Schweiz sehr gefällt hat. Oder man hat angefangen in den Firmen, ich schiebe das E-Mail mal an den Nächsten weiter, dann bin ich nicht in der Verantwortung, ich muss nicht entscheiden. Und Podcasterinnen und Podcaster machen genau das, wie du auch. Du stehst her, du exponierst dich, du hast eine Meinung, du trittst in Dialog. Du stellst Fragen, willst Sachen wissen, aber auch für deine Hörerinnen und Hörer, dass dort eine Meinungsbildung entsteht, dass man sich weiterentwickelt. Also irgendwas edukatives Element oder vielleicht ein bisschen das Weltverbessern-Gen, wo mag da sein, das ist sicherlich spannend. Und gleichzeitig auch Leute, die sagen, ich bin vielleicht nicht massentauglich, aber ich habe irgendwo eine Nische, irgendwo einen Markt und dort passe ich her. Und das ist auch good enough. Also so erlebe ich die Szene jetzt von der menschlichen Seite her. Gleichzeitig erlebe ich die Szene als eine Szene, wo sich gegenseitig auch bejubelt. Also es ist nicht, weißt du, der Ellbogenmärt, wo alle gegeneinander schiessen und sich gegenseitig sabotieren. Du siehst eben gerade, wenn Zivadili-Ring ein Hallenstadion füllt. Andere Podcasterinnen und Podcaster jubeln und haben Freude und sagen, hey, wir sind stolz auf euch. Wir finden es lässig. Und das sind genau so Sachen, wo es braucht, dass man sagt, wo kann man sich gegenseitig unterstützen, wie kommt man miteinander weiter. Und der Grundgeist, der da ist, es gibt immer die ein oder andere Ausnahme, sind wir realistisch. Aber der Grundgeist erlebe ich als sehr, sehr positiv innerhalb von dieser Podcast-Szene.
Das finde ich wirklich auch spannend, dass, wo du gesagt hast, es gibt auch Menschen, die vielleicht nicht massentauglich sind und sie finden ihre Nische. Und das ist genau so. Du kannst wirklich für eine Nische etwas extrem Qualitatives machen, wo dann das, was du für sie machst, so wie du dich dann exponierst, die Messages, die du überbringst, extrem spannend können sein. Das ist wirklich etwas Einzigartiges und sehr Wertvolles. Und auf der anderen Seite ist es ja eben auch sehr massentauglich, oder? Ein Gülşah, der im Hallenstadion auftritt, mit ihrer Crew. Ein Felix Lobrecht, der in Deutschland ganze Hallen füllt. Er ist ja von Gemischtes Hack. Also es ist wie beides, oder? Du hast die Breite, du hast die Masse und du hast die Nische. Wahnsinnig spannend, was das Format eigentlich bietet. Kann man Podcasts monetarisieren?
Absolut kann man monetarisieren. Haben wir vor ein paar Wochen Erfolg gehabt mit dem Jan Müller, wo es um genau das Thema Monetarisierung gegangen ist, wo er aufgezeigt hat, es gibt die Möglichkeiten, es gibt wirklich von der Werbung, musst du die Folgen im Detail an. Also, aber es gibt Werbung, die ich machen kann in Podcasts. Es gibt Host-Read-Ads. Das heisst, dass du als Fabio sagst, übrigens, herzlichen Dank unserem Sponsor für die Unterstützung von dieser Folge. Die Möglichkeit gibt es. Es gibt die Möglichkeit, aber auch, wie wir das kennen von der ganzen digitalen Ads, dass du irgendwie einen Marker setzt, jetzt in dieser Folge, beispielsweise jetzt. Und in dem Moment wird ein Audiospot eingespielt, wo die Kunden einbuchen können. Und das ist je nach Tageszeit, je nach Hörerin oder Hörer, ist das ein anderer Audiospot, der eingespielt wird. Also die Werbemöglichkeiten. Es ist noch nicht ganz so angekommen auf dem Markt, dass man versteht, was man alles machen kann. Oder eben noch nicht ganz überall in Mix integriert. Aber die Werbeformen, die existieren. Es gibt saubere Plattformen, wo man das Ganze buchen kann. Und auch da entsprechend eben das vorangesprochen, wo braucht es Agenturen? Es braucht nicht nur Podcast-Agenturen, zum Podcast zu produzieren, sondern auch, wie kann ich bestimmte Zielgruppen, und da wird es ja wieder spannend, auch wenn ich eine Nische habe mit ein paar hundert Leuten drin, aber ich erreiche die alle, auf einem Kanal, wo sie regelmäßig sind, auf einem Kanal und in einem Umfeld, dem sie vertrauen, wo eine Glaubwürdigkeit da ist, etc., dann hat das einen Wert, dann rechnet sich das. Aber man muss es super lernen, kalkulieren, die entsprechende Agentur auf die Seite nehmen, um eben auch zu schauen, in welchem Podcast werben wir und welche Werbeform in diesem Podcast ist für uns die richtige.
Ja. Ich glaube absolut auch, dass es monetarisierbar ist. Ich mache aber noch eine kleine Antithese zu dem Thema im Sinn von das, was du vorhin gesagt hast, dass sehr ein positiver Vibe in der Podcaster-Szene rum ist, könnte ich mir vorstellen, kommt auch von dem, dass viele nicht das Interesse daran haben, den Podcast zu monetarisieren. Sondern sie kommen aus einer anderen Welt. Sie wollen eigentlich wirklich Informationen vermitteln. Sie wollen Menschen berühren. Und es ist nicht in erster Linie das Ziel, Geld damit zu machen. Oder? Und darum könnte ich mir vorstellen, ist der Vibe eben auch so gut. Das heisst nicht, dass man nicht Geld damit machen kann, aber ich glaube, die Intention dahinter ist bei vielen eine andere.
Die Intention ist eine andere und das ist richtig so, das ist gut so. Ich bin absolut bei dir. Nichtsdestotrotz, Podcasts produzieren kostet Geld. Es braucht Zeit, es braucht Ressourcen und es gibt andere Möglichkeiten. Anstatt dass man jetzt einen Werbekund inkludiert, wo man sagt, ich gebe da jemandem eine Plattform, wo ich nicht sicher bin, will ich das nicht. Option Live-Podcast. Podcasterinnen und Podcaster, die sagen, wir mieten irgendwie, sind es da im Kino Frame oder wir mieten den Kinosaal im Kino Frame, machen einen Live-Podcast da unten. Was weiß ich, Samstagmorgen mit Kaffee und Gipfeli, wo wir noch unsere Merch verkaufen. T-Shirts. Hast du T-Shirts für dich? Gibt's das?
Nein, es gibt...
T-Shirts, Kappen. Was gibt's für Merch für dich?
Von Decode the Bass gibt's gar nichts. Zero. Es gibt nur von Jim und Jim gibt's viel Merch, wo auch sehr gerne getragen wird. Aber von Decode the Bass gibt's nichts. Also wenn wir da mal etwas also, machen, das wäre sehr exklusiv.
Aber dann, wenn du jetzt müsstest den Podcast monetarisieren, ja. Entweder kommt bei Decode the Bass jetzt eine Werbung von irgendjemandem, wo du nicht kannst steuern. Oder es kommt von dir ein Werbespot, wo du einredest und sagst, das ist meine Glaubwürdigkeit, wollte ich das nicht. Aber wenn man sagt, Decode the Bass, wir machen mit diversen Marketers und Businessleuten und Firmen, die interessiert sind, machen wir ein, zwei Live-Folgen, vielleicht noch mit einem Podium, wo man sie inkludiert, macht ein Event raus, Samstagmorgen, Kaffee Gipfeli, du verkaufst deinen Merch, die Leute können teilnehmen, kaufen sich ein Ticket etc. So kann man so einen Podcast auch finanzieren. Und das funktioniert eben auch. Zivadili Ring ist mit Merch unterwegs, Hallenstadion. Wir haben Villa Margherita, die ich erwähnt habe, ich habe mit diesen drei geredet vor dem ersten Live-Podcast. Und die haben gesagt, ich habe das Herz in der Hose. Wir sind so nervös, kommen die Leute, kommen die nicht. Und nachher gleichzeitig die Erlösung, die Leute, die haben uns alle einfach gern. So die cool. Kennen uns. Wir so sind cool. Beste Freundinnen. Und ja. Also aus der Sicht der Hörerinnen und Hörer, da ist eine Vertrauensbasis da. Und man kommt uns einfach zuhören, wie wir schwätzen, weil wir da etwas bewegen und weil wir berühren. Und das Publikum hat auch den Wunsch, da ein Teil davon zu sein. Es gibt Geschichten wie Patreon zum Beispiel, wo man jetzt einfach zum Thema Monetarisierung, nur wenn du sagst, es gibt müsstest monetarisieren, dann gibt es eine Spezialfolge, wo man sagt, die Spezialfolge, die kannst du nur hören, wenn du eine spezielle Subscription machst, über Spotify, über Apple Podcasts, oder dass du über Patreon bestimmte Longplay-Folgen. Beispielsweise rausbringst. Das sind alles Möglichkeiten, die du hast. Zusatzcontent, Paywall. Ist aber auch nichts Neues. Das kennen wir von den Zeitungen. Wenn du nicht Abonnent bist, dann hast du eine Paywall dort und kannst zahlen für den Artikel oder kannst zahlen für ein Abo. Das sind genau die Mechanismen, wie man es sonst von überall kennt, die es auch in der Podcast-Welt gibt.
Wie viele Podcasts gibt es überhaupt in der Schweiz?
In der Schweiz sind es um die 800 bis 900 Podcasts. Was man vorher gesagt hat, ich bin jetzt gerade international am Schauen, da sind es doch einige mehr. Muss ich da Zahlen führen? Ich bin überhaupt kein Zahlenmensch, darum ich muss die jedes Mal nachschauen. Also, insgesamt sind es 546,7 Millionen Podcast-Hörerinnen und Hörer. 3,6 Millionen Podcasts weltweit. Also es ist einiges, wo produziert wird. Die Frage immer auch, wie wird es gelost? Von wem wird es gelost? Von welchen Zielgruppen, in welchen Nischen? Ja. Und die Zahlen, as usual, mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen, einfach als Grössenordnung kann man die sicher anschauen.
Aber man muss schon sagen, der Podcaster, also ich sage es, der gross bekannte Podcaster à la Joe Rogan, hat mittlerweile unglaublichen Einfluss. Es ist ein gesellschaftliches Phänomen, es ist ein Medienphänomen, wo man noch nicht ganz sich bewusst ist, wie relevant das eigentlich schon geworden ist, habe ich das Gefühl. Und man sieht es auch in der Sportwelt, gerade in den USA ist es unglaublich. Jeder bekannte Sportler hat einen Podcast. Also es ist wirklich, bist du ein Football-Pro, hast einen Podcast. Tom Brady, all die haben alle Podcasts. Es gehört wieder zu und es ist wie Teil von deiner Marke, von deiner Personal Brand, oder?
Ja, du sagst, es gehört dazu. Die Frage ist, warum gehört es dazu? Warum stiftet das irgendjemandem Nutzen? Irgendwo erfüllt sie das Bedürfnis. Und das Bedürfnis gerade im Personal Branding, also wenn du die Sportler ansprichst, oder also Stars und Sternchen, Leute, die man zu ihnen anschaut. Ich möchte diesen Menschen näher sein. Ich möchte mit diesen Menschen Zeit verbringen. Das ist mein Idol. Das ist jemand, wo ich Fan bin davon. Und das ist, glaube ich, wirklich, das wird dem gerecht. Ich habe diesen Mensch auf meinen Ohren. Ich kann auf dem Sofa liegen, die Augen zumachen und kann meinem Fußballidol zuhören oder kann dem Supersportler zuhören, wie er seinen Alltag lebt, was der, wie bei Instagram, was isst der, was trinkt der, wo bewegt er sich, was erlebt er gerade. Und kann gleichzeitig über den Podcast, vielleicht nebst dem Moment, wo auf Instagram sind, auch in die Gedankenwelt von dem Menschen eintauchen. Mm. Was bewegt er? Was geht dem nach? Kann mitdenken. Und Teil sein, vielleicht noch mehr Teil sein, auch vom Leben von jemandem, den ich bewundere.
Genau. Du bist Backstage mit deinem Idol. Wie relevant ist da die Audioqualität in dem Ganzen?
Es kommt darauf an. Ich kann keine bessere Antwort geben, als es kommt darauf an. Wenn ich sehr ein wertiges Produkt habe, also ein Tech-Konzern beispielsweise, wo ein Podcast macht und der Podcast tönt schlecht, es ploppt, es rauscht hin und her, dann ist natürlich das Gefühl auch, das stört mich beim Hören, ich fühle mich da nicht ganz wohl, ich höre vielleicht weniger lang, also da hast du direkte negative Effekte, die daraus entstehen. Aber gleichzeitig ziehe ich natürlich Rückschlüsse auf die Brand. Und in dem Moment, wo ich natürlich sage, der Tech-Konzern, der Podcast rauscht, das verhebt nicht ganz hin und her, in dem Moment schätzt sich der Tech-Konzern.
Ja, macht Sinn.
Wenn ich draußen unterwegs bin, das ist klassisch, und du beim Fernsehen bist und du hörst irgendwo einen Fluss rauschen, du siehst den aber nicht im Bild, dann stört das. Also musst du im Bild schauen, dass das, was man hört, dass man das sieht. Wenn ich draußen unterwegs bin mit einem Podcast-Mikrofon on site, beispielsweise ich laufe jetzt in das Fußballstadion hinein, dann höre ich im Hintergrund Fans, ich höre das Gejohle, ich höre Stadion-Durchsagen. Das darf sein, also wenn ein Podcast on-site, quasi live on-tape aufgenommen wird, dann dürfen die Hintergrundgeräusche da sein, solange sie authentisch sind, solange sie passen. Das ist ein Kontext, in dem bin ich.
Das ist wie ein Radiobeitrag, oder?
Wie ein Radiobeitrag, der draussen aufgenommen wird. Wenn wir aber im Studio unterwegs sind, dann soll es bitte einfach auch sick und gut tönen.
Ja.
Und dann muss die Wertigkeit da sein. Und es ist natürlich auch so, dass die ganzen technischen Sachen, einen qualitativ guten Podcast, der gut tönt, zu produzieren. Das ganze Equipment ist mittlerweile alles erschwinglich. Da findest du ein gutes Mikrofon, da findest du einen guten Kopfhörer, das ist alles da. Aber es braucht dann nachher natürlich auch wieder das Know-how. Vielleicht ein guter Raum wäre gut. Für das gibt es Studios, wo man sich auch einmieten kann. Das ist völlig in Ordnung. Das Know-how braucht es nachher wieder in der Postproduktion. Was schneide ich rein? Was schneide ich raus? Wo macht ein Beitrag Sinn? Also Konzeption ist sicher etwas, wo du Qualität merkst dran. Also nicht nur die akustische Qualität, sondern wie ist das Konzept? Wie schlüssig? Wie rund? Gibt es einen roten Faden? Stimmt Storytelling, Storylining? Ist gleichzeitig in der Postproduktion, ist es sauber abgemischt? Sind Stimmen gleich laut? Und. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen und die einen Rückschluss erziehen auf Brand. Also ich kann entweder den Live-Charakter haben, das ist völlig in Ordnung, wenn es nach live tönt, oder wenn das Studio ist, dann bitte sauber, weil ich ziehe einen Rückschluss auf Brand.
Mhm. Sehr schön erklärt. Da merkt man, du bist ein absoluter Profi, aber nicht nur in dem. Auch im Thema Storytelling hast du jetzt gerade das Wort mehrmals ins Maul genommen. Und du hast ein Buch geschrieben, Storytelling 2.0, also Business Storytelling 2.0. Das habe ich natürlich gelesen. Ich habe da ein Zitat von dir rausgenommen und lese es kurz vor. Eine gut erzählte Geschichte durchdringt die Oberfläche des reinen Handels und verankert sich in der Erinnerung. Sie verleiht einer Marke nicht nur einen Charakter, sondern auch eine unverwechselbare Identität. Ganz kurz, weil wir reden jetzt nicht im Detail über das Buch, das würde die Zeit sprengen, müsste man eigentlich gerade nochmal einen Podcast machen, könnte man eigentlich mal, wäre höchst spannend. Kurz, was hat sich verändert im digitalen Zeitalter, wenn es ums authentische Präsentieren geht?
Es hat sich, glaube ich, dahingehend verändert, dass im digitalen Zeitalter viel angefangen hat, das Fake it till you make it, ich muss etwas von mir, irgendetwas darstellen, mit Filter, mit allem drum und dran, damit ich selber eigentlich nicht gerecht werden kann. Und Und Podcasts haben da wieder eine Art Gegenbewegung gestartet. Ich darf sein, wie ich bin. Ich muss nicht noch den extra Filter drüber legen und mir Männer nicht noch den Bart färben, wenn da mal ein weißes Haar dazwischen ist und so weiter. Ich darf sein, wie ich bin. Und die Ehrlichkeit, die Authentizität, die ist wieder dazugekommen. Das ist eben auch eine echte Geschichte, die nicht eine Superlativgeschichte ist. Eine urmenschliche Geschichte, so wie du und ich sie tagtäglich erleben, dass auch diese Geschichten dürfen erzählt werden. Und nicht, ich muss nicht in Hollywood leben, um jemand zu sein, ich muss nicht in New York leben, ich muss nicht mir das teuerste Auto leisten können. Ich darf einfach sein, wie ich bin. Und mein Alltag, der ist menschlich, der ist urmenschlich und das ist so okay. Also, wir fangen wieder an, anstatt aufzuschauen zu irgendwelchen Idolen, zu verstehen, dass die Menschen, die wir links und rechts um uns herum haben, dass die das echte Leben erleben und dass der Austausch oder das Zuhören, du hast so herzlich gesagt, der Nebentisch im Restaurant, dort mal zuzuhören, das sind genau die menschlichen Geschichten, die erzählt werden. Das sind die Geschichten, die man sich bei den Neandertalern am Feuer erzählt hat früher. Mhm. Und dahin kommen wir mit dem Podcast irgendwo wieder zurück. Also es ist eben, darum, es ist nichts Revolutionäres, nichts Neues, nichts Innovatives, sondern irgendwo wieder dahin zurückkommen auf den Boden von der Realität.
Ist das auch ein bisschen eine Antithese oder Gegenbewegung zu der Instagramisierung unserer Gesellschaft?
Das mag sein. Also ich würde es durchaus als das bezeichnen. Oder dort, wo Instagram... Ich bin absolut regelmäßig auf Instagram, find's absolut berechtigt als Plattform. Aber es ist wirklich, was du sagst, die Gegenbewegung. Dort, wo's kürzer wird, crisp wird, wo's inszeniert wird, ganz bewusst, haben wir beim Podcast tatsächlich Gegenbewegung, zum sagen, es ist nicht kurz, der schnelle Effekt und das Durchswipen. Das ist auch so, kannst du nicht aufhören, wenn du abends im Bett liegst und da irgendwie von Clip zu Clip durchgehst. Beim Podcast hörst du dir eine Folge an, nimmst dir Zeit. Es ist die Länge, der Tiefgang, der da ist, dass es nicht inszeniert ist, dass es nahbar ist, authentisch ist, bei den meisten Podcasts. Das ist das, was irgendwo funktioniert. Und authentisch heisst eben auch, dass ein Real Talk Podcast darf unter der Gürtellinie sein, darf provozieren, darf rotzig sein. Das ist völlig okay, solange das diesen Hosts, diesen Menschen und dem Publikum entspricht, ist das die Convention, die Konvention, die Abmachung, wo man sagt, so wollen wir miteinander umgehen. Und dort, wo ein Podcast journalistischer geführt wird, darfst du dich darauf verlassen, dass das super recherchiert ist und sorgfältig ist. Und wenn Fragen offen sind, dann sagt dir das der Journalist auch und sagt, da bin ich nicht weitergekommen mit ihrer Recherche. Also es ist etwas anderes als Clickbaiting, um sich aus der Businesswelt noch anzuschauen, was man eben auch, die reißerischen Schlagzeilen und so weiter, ist eine Gegenbewegung zu dem und eine Gegenbewegung eben auch zu diesen schnellen Instagram-Sachen, wo dann auch sehr flüchtig sind, die auch eine Berechtigung haben. Mhm. Also es ist nicht entweder oder, aber es braucht wieder mal sich Zeit nehmen füreinander.
Ja. Wir kommen langsam zum Schluss von dem Cast. Was ist die Zukunftsperspektive für Podcast Landschaft Schweiz oder auch international?
Zukunftsmusik ist natürlich das ganze Umfeld, und ich glaube, du hast es gesagt im Zitat von Florian vorher.
Kennst du den Florian?
Ich kenne ihn, wir sind genau jetzt am Reden, dass er im Swiss Podcast Magazin vorbeikommt. Von dem her, jawohl, und schätze sein Zitat. Und bin schon mal gespannt, weil ich weiss, es geht in die richtige Richtung, in die gleiche Richtung. Ja. Wir haben eine ähnliche Auffassung, wo die Reise hergeht. Und auf das freue ich mich natürlich sehr. Und was für mich natürlich spannend ist, sind einzelne Entwicklungen, oder? Das ist das, was ich jetzt auch bei der Audiokanzlei gesehen habe. Wir haben in dem Kino Frame, wo das Studio ist, von der Audiokanzlei, wo wir jetzt auch sitzen, haben wir einen Kinosaal. In diesem Kinosaal, da kommen Podcasterinnen und Podcaster sagen, wir wollen einen Live-Podcast machen, weil unsere Leute wollen uns hören. Und wenn genau die Nahbarkeit, die ich auf dem Ohr habe, im Podcast, möchte es live erleben, möchte das zelebrieren, möchte das geniessen, möchte Teil sein von dem Phänomen. Und das ist eine Plattform, wo man sicher muss anschauen, dass man da weiterkommt. Gleichzeitig die qualitativ hochwertige Produktion von Podcasts, also die Ansprüche steigen. Entsprechend, dass man sagt, man mietet sich ein Studio, auch wenn man als Privater einen Podcast macht. dass die Qualität verhebt. Dass alles, was man kann, richtig machen rundum, dass man dort den Best Practices folgt. Das ist wichtig. Und bei den Corporate Podcasts, ich hoffe, dass mehr Firmen eben wirklich auch anfangen, Podcasts zu nutzen. Sei es, dass sie selber Werbungen oder Content auch einbuchen in bestehenden Podcasts, einerseits. Und andererseits, dass sie selber auch sagen, wir produzieren Podcasts und nehmen Podcasts in den 360-Mix mit ihnen. Nicht als ein Sonderelement, sondern als ein ganzes normales Element, wo wir im Marketing-Mix integriert haben und wo wir schauen, welche Geschichten erzählen wir am besten auf welchem Kanal. Und die Kanäle anfängt komplementär nutzen, Content nimmt und schaut, wie können wir den Content, die Geschichten auf den einzelnen Kanälen erzählen, dass sie funktionieren. Das ist das, was ich erhoffe, das, was ich erwarte. Gewisse Leute werden aus dem Podcast-Bereich wieder aussteigen, weil sie merken, wir wollen das Thema doch nicht weiterziehen und so weiter. Aber alle, die sagen, wir haben den Inhalt, wir wollen erzählen auf eine ehrliche, authentische Art. Und da gibt es Menschen. Und wenn es eben nur die 208 sind, wie beim Pharmakonzern, dann ist es wert, dass die Geschichten anhören dürfen, dass sich die Menschen mit uns auseinandersetzen dürfen, dass die Menschen dürfen reflektieren oder ganz einfach dürfen unterhalten werden. Die werden weiterhin auf Podcasts setzen, werden Podcasts machen, werden Podcasts hören. Und das ist das, was ich mir erhoffe. Und auch das, was eben nicht nur der Florian gesagt hat, sondern was wir auch von vielen verschiedenen Verlagen gehört, dass sie sagen, doch, da geht die Reise her. Und wie genau die Reise verläuft, da bin ich selber natürlich unglaublich gespannt.
Gibt es auch etwas, was dich nervt?
Gibt es etwas, was mich nervt an Podcasts? Eigentlich nicht, weil also ich bin bei gewissen Podcasts nicht Zielgruppe, das merke ich sehr stark, dass ich gewisse Formate anhöre und wirklich muss den Hut aufsetzen und sagen, gibt's denn da dafür eine Zielgruppe? Wer ist die Zielgruppe? Warum funktioniert das Format, wenn ich es nicht bin? Also dort nicht zu vorverurteilen und sagen, der Podcast ist nicht gut, sondern ich bin nicht Zielgruppe von dem Podcast. Mich nervt. Nein, mich nervt wenig. Ich habe nicht gerne Unterbrechungen im Podcast, doch. Weißt du, wenn du bist bei etwas mal zuhörst und dann kommt da so ein langer Unterbruch, das habe ich aber auch bei YouTube-Videos und bei allem. Ich werde nicht gerne unterbrochen, wenn ich auf etwas konzentriert bin. Also ich bin froh, wenn Podcaster vom Storytelling her an einem Thema dranbleiben, das Thema super abschliessen, dann in das nächste Thema reingehen. Also wenn gar keine Struktur da ist. Und so gesagt haben, bei Laber-Podcasts, meistens sind hervorragende Strukturen da und ist unglaublich viel Arbeit dahinter. Man merkt es nicht, man spürt es nicht. Aber wenn wirklich keine Struktur da ist und sich's verläuft, ich nicht abgeholt wird, nicht mitgenommen wird, das höre, das ist etwas, was ich nerven nicht, aber ich kann es einfach nicht so gern. Aber das ist meine persönliche Präferenz.
Auf dem Weg, den du gemacht hast, zum Kommunikationsspezialist, zum Podcast-Spezialist, Moderator, sag jetzt Audiostrateg, Buchautor. Was sind Menschen gewesen, die dich beeinflusst haben?
Ich hab jeden Tag unglaublich viele Menschen, die ich kennenlernen darf. Und das sind für mich so ganz kleine Erlebnisse. Ich bin in einem Zug gesessen von Philadelphia auf Boston. Amtrak, das sind so die Züge, die nicht wahnsinnig schnell fahren, nicht wahnsinnig komfortabel sind und völlig überlaufen. Und habe mich dann abgewechselt auf einem Sitzplatz mit drei weiteren Leuten, dass wir die Zugreise einigermaßen überstehen. Und wir haben angefangen zu schwätzen und angefangen zu reden. Und dabei war eine Opernsängerin, die am Abend auf die Bühne musste. Und wir sind ins Gespräch und bin dann zu Abend am Schluss tatsächlich die Oper schauen, auf einem der Künstlersitzplätze, in einer Spezialloge oben. Und ich habe für mich einfach so viele Menschen kennengelernt, die im Alltag, das sind eben nicht superlativ Menschen, es ist nicht der Superstar von da und der Superstar von dort, wo Sachen erleben, sondern der Mensch im Alltag. Das sind die Gespräche, die mir unglaublich gut tun, wo ich gerne zuhöre. Die Alltagsgeschichten. Und so, ich versuche, die Chance zu nutzen, gestern im Flieger, wo du anfängst, über Podcasts zu reden, und dann sitzt jemand neben dir, was sagt, weisst, Zivadiliring, ich habe ein Billett fürs Hallenstadion, ich bin Fan. Die normalen Alltagsgespräche, jeden Tag, ist das, was mich inspiriert. Das sind die Menschen, die mir Freude machen, die ihr Leben leben, ihre Leidenschaften haben und die Leidenschaft und auch die Alltagsprobleme und Geschichten mitteilen. Weil ich glaube, es sind die Geschichten, die wir mehr erzählen müssen, die Geschichten, die spannend sind zum Zuhören, weil wir die fast mehr rausziehen können als von diesen ganz grossen Geschichten, die vielleicht einmal alle Jahrzehnte passiert.
Sehr schön. Das ist doch ein fast perfekter Abschluss gewesen. Das heisst fast, es ist ein perfekter Abschluss gewesen. Ich nehme aus dem Gespräch vieles mit. Auf die einen Seite, dass der Podcast eine Tiefe anbietet von Information, Unterhaltung, die einzigartig ist in der Formatwelt. Wenn man einen Podcast einbinden will in eine Brandwelt, braucht es auch Strategie. Und da macht es sicher auch Sinn, mal mit einer Agentur zu arbeiten, wie zum Beispiel da, wo wir da sitzen, in der Audiokanzlei, mal anzuleiten und fragen, hey, wie könnte man das machen? Und das finde ich wirklich ganz relevant, auch sehr kleine Reichweiten können einen sehr grossen Effekt oder Impact haben. Und dementsprechend kann es auch als Marketinginstrument sehr interessant sein, einen Podcast zu machen. Das war Decode the Bass mit Stefan Lendi. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal.
Danke vielmals, Fabio Messi. Danke. Perfekt dir. Zusammengefasst zum Schluss.
Danke.